Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Kinder, Jugendliche und die digitale Welt. Mitte Oktober haben sich VertreterInnen aus Politik, Ärzteschaft und Kostenträgern getroffen, um sich mit einer wichtigen Frage zu beschäftigen. Wie können wir Kinder und Jugendliche auf die Herausforderungen der digitalen Welt vorbereiten? Klaus Reinhardt und ich haben darüber gesprochen. Wenn Kinder jetzt nur an ihren Geräten hängen, nachts vor dem Computer sitzen, den ganzen Tag nur mit WhatsApp und TikTok unterwegs sind oder so, was können denn körperliche und psychische Folgen sein?
Zahlreiche. Also psychische Folgen können natürlich sein, dass die Kinder gar nicht mehr in der Lage sind, normale, analoge, natürliche, persönliche Sozialkontakte zu pflegen und zu leben, weil sie sich so in der virtuellen oder in der asynchronen Welt der Social Media bewegen, dass sie die synchrone Form von Kommunikation verlernen. Ich habe neulich gehört, dass jemand davon sprach, dass seine Kinder gar nicht mehr telefonierten, also eine Art Phobie vom Telefonieren hätten, weil sie eine direkte Antwort bekämen.
Ja, das ist tatsächlich auch statistisch merkbar, dass viele jetzt sozusagen große Hemmungen haben zu sprechen, erst recht spontan, also wenn es nicht verabredet ist.
So ist es das ist dann was anderes, aber wenn das sozusagen spontan kommt, ganz aus dem Häuschen sind und ganz verschreckt sind. Ja, ja. Also das ist ein interessantes Phänomen, was ich auch jetzt erst in dem Kontext mit der Befassung dieser Fragestellung gesehen und gehört habe. Natürlich auch, dass in der Zeit physische Aktivität wegfällt. Und wenn einer stundenlang, was ich 5 bis 7 Stunden am Tag vor einem Bildschirm sitzt und auf der einen Seite Social Media, ich glaube 2,5 Stunden Social Media Konsum ist täglich der Durchschnitt. Dann kommen noch etliche Stunden Streaming und was weiß ich nicht alles noch dazu. Also ich glaube, bis zu 7 oder 8 Stunden durchschnittlichem Bildschirmkonsum haben Jugendliche, das sind natürlich unglaubliche Zahlen und dann bleibt natürlich nicht viel Zeit, unter Umständen auf einen Fußballplatz zu gehen oder auf einen Tennisplatz oder auf einen Volleyballplatz oder was auch immer an sportlicher Aktivität Kindern, Jugendlichen, Heranwachsenden und auch Erwachsenen gut tut. Und das sind Dinge, die eine Rolle spielen. Man weiß von Suchtexperten, die sich mit dieser besonderen Form von nicht stofflich gebundener Sucht, nämlich der Social-Media-Sucht, auseinandersetzen. War übrigens auf dem Deutschen Suchtkongress vor 6 Wochen hier in Berlin dieses Jahr das Schwerpunktthema und ist auch ein Thema, was an anderen Stellen von unterschiedlichen Playern mit großer Sorge und großem Interesse beobachtet wird. Also ich glaube, wir können gerade feststellen, dass wir eine Bewegungsentstehung beobachten dürfen, die sich damit jetzt strukturiert und qualifiziert auseinandersetzt und guckt, was kann man daran tun und was ist sinnvoll zu machen und vielleicht auch erst einmal konstatiert und der Gesellschaft klar macht, dass da ein Problem tatsächlich wächst und massiv wächst und auch tatsächlich schon von Bedeutung vorhanden ist. Also insofern sind wir da mittendrin in einer sehr dynamischen Entwicklung.
Also eine Zahl, die ich gefunden habe, ist, dass mehr als ein Viertel der 10- bis 17-Jährigen soziale Medien in problematischem Ausmaß, was immer das dann für die Experten heißt, nutzt. Man kann es auch sehen, wir haben eine Statistik vor uns, die ist von 2022. Da ist es immerhin schon so, praktisch alle haben ein Handy. Also es ist dann schon 94% der 12- bis 13-Jährigen haben eins und das endet dann mit 99% bei den 18- bis 19-Jährigen. Was mit dem einen verbleibenden Prozent, das sind vielleicht die Amish in Deutschland.
Ich habe übrigens mal gelesen irgendwo, dass die großen Erfinder der Social Media, dass die ihren Kindern erst nicht vor 16 das Handy erlaubt haben.
Wenn das stimmt, ist das natürlich, aber es ist ganz spannend und vielleicht liegt es auch daran, dass das eben schon die 3 Jahre alten Zahlen sind. Da wird also WhatsApp und Instagram mehr genutzt als TikTok. Ich glaube, das könnte heute anders aussehen, aber es gibt praktisch niemanden, der nicht irgendwas davon nutzt und das ist ja auch wahrscheinlich erstmal in Ordnung. Ne? Die Frage ist, was, wenn es dann überhand nimmt?
Ja, und welchen Umfang hat das und was passiert dort? Mobbing, Ausgrenzung und all diese spielen ja noch eine große Rolle. Also das, was sie dann dort sozusagen auch an Quälverhalten entwickelt, das kriegt einen ganz anderen Hebel, als es das sozusagen vielleicht früher in der einfachen Klassengemeinschaft hatte oder eben in der 1-zu-1-Beziehung. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und dann muss man auch sagen, ist natürlich die Menge, die Dosis macht das Gift. Also ich glaube auch, man kann das intelligent nutzen. Man kann natürlich auch sagen, wenn ich mir vorstelle, dass ich hier in der mich daran, dass unsere Kinder im Laufe der späten Schulzeit oder zu Beginn des Studiums dann auch im Ausland waren, um Sprachen zu lernen und weit, weit weg waren von zu Hause und man vielleicht auch ein bisschen Sehnsucht nach den Kindern hatte und dachte, Mensch, hoffentlich geht es ihnen gut und so auch das Bedürfnis hatte, doch mal zu sehen, wie es ihnen ging. Da war natürlich dann die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren über entsprechende Plattformen wie Zoom und Skype natürlich auch fantastisch und toll, weil das natürlich schon nochmal eine andere Nähe suggerierte, als das vielleicht früher der Fall war, als man vielleicht mal 2 Minuten aus irgendeiner Telefonzelle mit seinen Eltern telefonierte oder tatsächlich einen Brief schreiben musste, was ich noch getan habe in meiner Zeit, in der ich im Ausland studiert habe. Und das sind dann schon, finde ich, auch aus der persönlichen Perspektive, jetzt in diesem Fall als Eltern, Vorteile. Und das gilt ja dann für Social Media in ähnlicher Form. Dass wenn einer mal irgendwo ist, wo er vielleicht wenig Zuspruch haben kann, rein technisch, dann kann er dadurch schon auch das Gefühl entwickeln, ich bin nicht abgehängt. Also es kann solche und solche Effekte haben, aber es ist, glaube ich, schon auf jeden Fall eine Reflexion bedürftig.
Wir haben ja immer wieder das Phänomen, dass es neue Medien, neue Phänomene gibt, die besonders interessant sind und wo man sich vielleicht fragt, macht das eine Kind oder das andere das vielleicht zu viel oder der oder die Jugendliche oder macht das Falsche auf diesen Plattformen? Jetzt haben wir natürlich, dadurch, dass das meiste davon im Smartphone stattfindet, haben wir eine andere Situation als früher. Wenn die was Komisches im Fernsehen gesehen hätten, würde man das mitbekommen. Man könnte es sehen und hören. Jetzt haben wir Geräte, die wahnsinnig individuell sind. Das macht es natürlich schwer, A, zu wissen, was die Kinder und die Jugendlichen da machen und B, vielleicht dann auch Einfluss zu nehmen. Abgesehen davon, dass die Eltern ja auch oft überlastet sind.
Absolut. Und dann gibt's natürlich so Randphänomene oder ganz besondere Phänomene, über die man auch lesen kann, wo es darum geht, dass dort auch Inhalte dann Kindern zugänglich werden, pornografische Inhalte oder auch Gewaltdarstellungen, die von so irrem Inhalt sind, dass sie für jemanden, der jetzt nicht verroht und abgestumpft ist, hoch erschreckend sind, aber das dann von zum Teil 12- und 13-Jährigen geguckt wird und da tatsächlich auch eine Art von Abstumpfung, jedenfalls bei einigen, zu beobachten ist. Und auch darüber gibt's ja Berichte und auch Untersuchungen, was sie an der Stelle abspielt. Das ist sozusagen ein Sonderphänomen im Rahmen dieses Phänomens.
Mhm. Ich habe gesagt, die Ursachen sind ja wahrscheinlich vielfältig, also von der reinen Faszination zu Kinder, denen es möglicherweise nicht gut geht, das weiß man ja auch. Jemand, dessen schlecht geht, der entwickelt dann eben irgendeine Sucht, dann ist vielleicht die Social-Media-Sucht noch besser als andere Süchte.
Naja, ich glaube, dass man da wirklich sagen muss, ja, ob es wirklich besser ist als andere Süchte, ja, ich glaube, Sucht ist Sucht.
Ja, ich dachte natürlich, jetzt also ja, Drogenmissbrauch
oder, ja, ich sag mal, wenn eine jetzt heroinsüchtig ist oder kokainsüchtig ist, ist vielleicht was anderes als mediensüchtig. Mhm. Das vielleicht schon noch, jedenfalls im weitesten Sinne, obwohl es in Extremfällen wahrscheinlich auch da Fälle gibt, die sich dann auch nur noch marginal unterscheiden von dem, was an anderer Stelle. Davon bin ich fest überzeugt. Also darum, glaube ich, ist das schwer und ich würde es auch gar nicht miteinander vergleichen. Ich würde nur eins feststellen. Wer an der Stelle süchtig wird, der muss ja einen emotionalen Mehrwert zunächst mal empfunden haben von dem, was er da tut. Und das heißt, es hat ihm dann oder gibt ihm offensichtlich der Kontakt über Social Media oder das Verweilen auf Social Media einen größeren emotionalen Kick, als eben das analoge Leben und das Treffen von Freunden und Freundinnen oder die gemeinsame Zeit verbringen in der Familie oder wo auch immer geben kann. Und darüber, glaube ich, lohnt es sich dann zu reflektieren und zu überlegen, woran liegt das denn? Ja, und sind die Angebote, die wir sonst haben, die Art und Weise, wie wir miteinander leben, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander verkehren, was wir uns geben, in Anführungszeichen, gibt's da weniger als früher vielleicht? Oder würden wir sagen, es ist nur eine Frage der Technik, die gab's nie und darum gab's auch das Problem nicht. Und wenn es diese Technik im Jahre 1950 gegeben hätte und 1960 und 1970, dann wäre die genauso erfolgreich gewesen wie heute? Wahrscheinlich ja. Denke ich, man weiß es nicht, aber ist jedenfalls ein Anspruch auch und ein Ansporn an das persönliche Miteinander Zeit verbringen.
Bevor wir darüber sprechen, was man tatsächlich tun kann und wer was tun kann, vielleicht noch eine Sache, die ich gefunden habe. Es gab einen Artikel in Lancet Psychiatry und da gab es eine internationale Expertenkommission, die über die globale Krise der psychischen Gesundheit von jungen Menschen geschrieben hat und die hat gesagt, na klar gibt es Probleme mit Social Media, na klar gibt es Probleme mit Smartphones, aber das würde zu kurz greifen, wir haben hier noch so schöne in Anführungszeichen Faktoren wie wachsenden Leistungsdruck, unsichere Arbeitsbedingungen, Klimawandel, Wohnungsnot und soziale Ungleichheit. Und das ist natürlich, da muss man sagen, das ist eine Generation, die hat es einfach echt schwer.
Also definitiv. Wir haben eine nicht aufgelöste Herausforderung der sozialen Sicherungssysteme. Wir haben den Klimawandel, der in vollem Gange ist und für den wir noch keine Antworten gefunden haben, die global dann wirksam, im positiven Sinne wirksam werden können. Wir haben eine zunehmende Bereitschaft von Nationen, auch Kriege gegeneinander zu führen, also kriegerische Gewalt, Waffengewalt anzuwenden in Konflikten und Interessensunterschieden. Wir haben eine zunehmende Popularisierung der Politik mit politischen Herrschern, von denen man sagen würde, dass sie der Rechtsstaatlichkeit auf jeden Fall nicht in allen Fällen und mit absoluter Verlässlichkeit treu ergeben sind. Mhm. Und das an vielen Stellen dieser Welt, an denen wir uns das vielleicht vor 10, 15 Jahren gar nicht hätten vorstellen können und so weiter und so fort. Wir haben eine riesige Transformation im Rahmen der Mehrwertschöpfung innerhalb der Wirtschaft. Wir haben einen globalen Wettbewerb verschiedenster Kulturen und wir haben so etwas wie Fachkräftemangel, ein großes demografisches Problem in den westlichen europäischen Nationen. Und das sind alles Dinge, über die wir intensiv in unserer Gesellschaft diskutieren, lautstark in allen Medien, den Printmedien, den Social Media und den Audio- und Videomedien der klassischen Medienanbieter. Und das kriegen die Menschen dieser Generation natürlich alles mit. Und wenn jemand heute 13, 14, 15 ist, und ich habe Enkelkinder, die sind noch nicht so alt, aber die werden das dann in ein paar Jahren auch sein. Also man kommt in ein Alter dann hinein, in dem man anfängt, ja auch eine gewisse politische Mündigkeit zu entwickeln und sich für solche Themen ganz genuin von sich aus zu interessieren, dann glaube ich, geht es denen ganz anders, als es uns gegangen ist. Ich bin Jahre 60, ich bin in dem Alter gewesen, Anfang der 70er Jahre. Das war eine Zeit, in der man eigentlich nach vorne nur mit sehr viel Hoffnung und Entwicklungsmöglichkeiten guckte. Mhm. Ja. Und das wird alles noch größer, noch besser, noch bunter. Und die 70er waren sowieso schon ziemlich bunt und waren mit viel Befreiung im sozialen Sinne verbunden, weil das Individuum sozusagen sich ja ein bisschen von der Gesellschaft etablierte. Bis zu einem gewissen Grad war das richtig. Heute würde ich sagen, hat das Form angenommen, dass wir uns versuchen müssen, vielleicht an die Gesellschaft und Gemeinschaft wieder zu erinnern. Aber das ist ein anderes Thema. Aber in jedem Falle kann ich mir gut vorstellen, dass das in die Zukunft total positiv blicken, was wir im Wesentlichen erlebt haben, jedenfalls dann, wenn wir einigermaßen behütet groß geworden sind, dass das heute genau das Gegenteil ist. Und insofern eine Gefährdung, und da sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, nämlich, was ist die emotionale Alternative zu dem offensichtlichen Suchtverhalten? Und die ist eben nicht so einfach darzustellen.
Und jetzt gibt's verschiedene, ich sag mal, Menschen, Beteiligte, Player, könnte man neudeutsch sagen, die Unterschiedliches tun können. Und das war ja auch ihr Anliegen bei dem Termin, sich mit Vertretern der Krankenkassen zusammenzusetzen, mit Ministerinnen und Ministern. Das ist ein Thema, was Ihnen besonders wichtig ist.
Wir haben ja auch darüber gesprochen, über das Thema Public Health und Gesundheitskompetenz und gesunde Haltung im gesellschaftlichen Sinne und gesamtgesellschaftlichen Sinne. Und dass das ein Thema ist, was mich bewegt, mich persönlich. Mhm. Was ein bisschen vielleicht auch dann der Ehrgeiz ist, im Rahmen einer Präsidentschaft ein wenig auch von den Dingen, ein wenig bitteschön, von den Dingen, die einen bewegen, dann auch zum Ausdruck zu bringen und Konkretem zu verwirklichen. Und ich glaube, die Feststellung, dass wir uns in Deutschland als Ärzteschaft um diese Fragestellung zu wenig gekümmert haben, wird keiner bestreiten. Und mein Anspruch war es eben, das anders zu machen. Und das zieht sich jetzt schon seit einigen Jahren an verschiedenen Stellen ein bisschen wie ein roter Faden durch meine Bemühungen. Und in dem Kontext haben wir einen Ausschuss Public Health hier bei der Bundesärztekammer gegründet und ein Dezernat, was diesen Namen trägt und wo wir uns mit diesen Fragestellungen befassen. Ein großes Defizit ist das Zurückgehen von Gesundheitskompetenz in unserer Gesellschaft. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Das heißt, die Menschen sind unfähig, mit Erkrankungen oder nicht vollständigem Wohlergehen selbstständig umzugehen. Die müssen deshalb dann das Gesundheitswesen in Anspruch nehmen. Das ist sehr aufwendig, teuer und ineffizient. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite benehmen sie sich an vielen Stellen im Hinblick auf ihre Gesundheitshaltung kontraproduktiv. Das heißt, sie fügen sich Schaden zu. Manchmal wissend, manchmal auch unwissend. Und auch darüber nachzudenken in einer Gesellschaft, in der man ja feststellen muss, dass die Demografie und die Komplexität des ärztlichen Handelnkönnens, der Leistung der Medizin so groß ist, dass wir uns schon auch mit einem intensiven Augenmerk dem Thema Prävention widmen müssen, ist ein weiterer Aspekt. Und diese zusammengenommen haben mich motiviert zu sagen, wenn man daran wirklich etwas effizient tun können will, dann muss man sehr früh im Leben eines Menschen anfangen. Das heißt, wir müssen uns um die Vorschule, um die Kita und Grundschule im Wesentlichen und den Beginn der weiterführenden Schulen kümmern. Das ist das Lebensalter vielleicht vom zweiten, dritten bis zum 11., 12. Lebensjahr, in dem sich das Wesentliche an der Stelle abspielt. Da kommt vielleicht noch Sexualität und Pubertät ein bisschen mit hinzu. Aber das andere ist dann meistens schon da oder nicht und wird dann im Übrigen wahrscheinlich im Laufe des Lebens nie mehr richtig erworben, von Ausnahmen abgesehen. Und also sind nicht nur das Gesundheitswesen da gefragt, sondern auch das Bildungswesen. Dazu haben wir auch schon mal einen Ärztetag mit dem Thema gemacht, wo es darum ging, Gesundheitskompetenz und Bildung, dass die zueinander gehören. Und jetzt ist das Bildungswesen an vielen Stellen mit Defiziten, die sich entwickelt haben, in der Gesellschaft konfrontiert und alle schreien nach den Lehrern, die müssen dies und jenes richten. Und die sagen, das können wir gar nicht, wir sind da völlig überfordert und die haben auch alle recht. Also müssen wir uns überlegen, was tun wir und wie können wir dafür sorgen, dass das trotzdem dort geschehen kann und welche Kräfte können könnten, von wem finanziert werden, ausgebildet werden, getragen werden. Und da geht es darum, wie viel wollen wir überhaupt dafür ausgeben innerhalb einer Gesellschaft oder wollen wir es weiter für vielleicht fragwürdige Dinge einsetzen. Und das muss man natürlich zwischen den Beteiligten diskutieren. Und so kam es zu einer Einladung der Kultusminister oder einer Bildungsministerin aus dem Land NRW, Frau Dr. Feller, zu uns in den Ausschuss. Die hat dann gesagt, wir sollten vielleicht mal mit der Kultusministerkonferenz oder wie die heißt jetzt, Bildungsministerkonferenz und der Gesundheitsministerkonferenz gemeinsam tagen und uns mit dem Thema widmen. Und ich habe dann von Anfang an auch die gesetzlichen Krankenversicherer und zwar alle Großen mit dazu und die Dachverbände dazu genommen, habe gesagt, die sind eigentlich auch betroffen. Mhm. Die sollten da auch in der Verantwortung stehen. Die haben Mittel, die werden für Prävention eingesetzt. Die kann man also auch in einem so globalen Kontext unter Umständen vielleicht auch für Sinnvolleres verwenden als für Einzelmaßnahmen, mit denen die dann ihren Wettbewerb untereinander ausüben. Und das ist auf großes Echo gestoßen. Und wir haben dann eine Konferenz gehabt. Das wird fortgesetzt und wir haben uns darauf verständigt, daran weiterzuarbeiten. Und in meiner Idealvorstellung gibt es dann am Schluss eine große Plattform. Da geschieht schon vieles im Übrigen natürlich an Schulen, zum Beispiel mit Handyverbot, über dessen Sinn und Nutzen man auch divergent diskutieren kann. Aber es passiert das ein oder andere, ohne Frage, in den verschiedensten Bundesländern. Man macht sich also Gedanken, wie kommt man dem bei, was kann man tun oder wie strukturiert und reglementiert man es so, dass Kinder und Jugendliche das akzeptieren können. Ist ja ganz schlecht, wenn ich sage, es gibt kein Handy in der Schule und der Lehrer verlässt die Klasse und das Erste, was er tut, auf dem Weg zum Lehrerzimmer, zückt sein Handy und fängt an zu daddeln oder zu telefonieren, dann ist das wenig glaubwürdig. Also man muss da schon, glaube ich, global und etwas umfänglicher drauf gucken und vielleicht eben die schwierige Balance hinkriegen zwischen einmal dem Entwickeln, natürlichen Entwickeln und Fördern von digitaler Kompetenz auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dem Vermeiden von dem Entstehen von suchtartigem Verhalten.
Sehen Sie sich da als Anreger oder als Mahner oder kann die Ärzteschaft auch richtig was dafür tun?
Natürlich, sie kann ja, Kinder- und Jugendpsychiater, Kinder- und Jugendärzte, auch Hausärzte können an der Stelle natürlich beitragen. Ich bin ja Pragmatiker und habe viel übrig für praktische Lösungen und ich finde, dass in Stadtteilen, in Vierteln, in denen Hausarzt tätig ist oder Kinderarzt tätig ist, der natürlich auch einen Kontakt zu seiner Schule haben könnte und unter Umständen auch mal gelegentlich auftaucht und mal eine Stunde Unterricht zu dem Thema hält, völlig frei, ohne dass er eine Qualifikation erwerben muss oder einen Kurs machen muss oder eine Zertifizierung erhalten muss oder was weiß ich nicht alles, was wir uns in Deutschland für so einen Kram ausdenken, dazu sagen, lass den Mann oder die Frau doch mal dahin gehen und den Kindern mal den DRK-Gesundheitsbericht erläutern und erklären, was es für sie bedeutet, was er auch vielleicht in seiner Praxis und seiner ärztlichen Erfahrung an dieser Stelle schon erlebt hat und so weiter. Also ein Baustein. Ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen, die als Krankenschwester oder Pflegerin oder Pfleger tätig waren über Jahrzehnte, mit 60, Anfang 60 vielleicht, weil der Rücken nicht mehr so kann, damit aufgehört haben. Dass sie aber vielleicht noch ein gewissen Faible dafür hätten, Gesundheitskompetenz zu vermitteln. Als Gesundheitsfachkraft, die ehrenamtlich oder für kleines Geld an der Schule mal mitläuft und hier und dort mal diese oder jene Klasse besucht und so weiter. Also, dass das Ganze aber vielleicht nicht überall als Pilotprojekt läuft und Modellprojekt, sondern dass man sagt, man schafft einen Rahmen, in dem dann verschiedenste Modelle gleichwertig möglich und gelebt werden können, je nach Gusto und Möglichkeiten, die hier oder dort existieren, dass aber das Ganze an sich einen verlässlichen Standard erhält. Und das zu organisieren, mit zu bestücken und darauf aufmerksam zu machen, dass es sinnvoll wäre. Und insofern ist meine Rolle so ein Mix aus Mahner, Macher, Anreger, vor allem etwas.
Da möchte ich an dieser Stelle nur allen, die zuhören, noch sagen, Klaus Reinhardt und ich waren ganz vorbildlich. Wir haben während der Aufzeichnung dieses Podcasts beide nicht ein einziges Mal aufs Handy geschaut.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.